Bedrohte Sprachen, das ist das Thema bei 1222. In dieser Ausgabe spreche ich mit dem Sprachwissenschaftler Nikolaus Himmelmann. Herr Professor Himmelmann, Sie haben vorhin schon die Übermacht des Englischen angesprochen. Ist das Englische denn tatsächlich eine Gefahr für die Sprachenvielfalt insgesamt? Sie haben ausgeführt, dass es auch unterschiedliche Spielarten des Englischen gibt. Aber ist es insgesamt so, dass die Ausbreitung des Englischen andere Sprachen verdrängt?
So einfach kann man das mit Sicherheit nicht sagen. Im Prinzip ist es was Positives, dass es ein Kommunikationsmittel gibt, was überall in der Welt funktioniert. Und als reines Kommunikationsmittel ist gar nichts dagegen zu sagen, dass es Englisch überall auf der Welt in dieser Funktion auftritt. Aber wir hatten ja eben schon gesagt, dass Sprachen eben auch andere Funktionen haben, teilweise der Identitätsstiftung, aber eben auch als Wissensspeicher. Und in diesen Funktionen ist das Englische nicht brauchbar. Ja, und deshalb ist es da nicht hilfreich. Aber es gibt diese Idee, dass die Menschen nur so eine Sprache sprechen können oder vielleicht auch nur anderthalb. Das ist eine sehr moderne Idee, die auch mit der europäischen Nationalstaatenbildung entstanden ist. Bevor es die europäischen Nationalstaaten gegeben hat, war der Mensch typischerweise mehrsprachig. Und das ist das, was er auch weiterhin sein könnte. Dann kann man eine Sprache für die Kommunikation haben und eine Sprache für das Aushandeln sozialer Identitäten.
Das habe ich zum Beispiel oder erlebe ich regelmäßig in Indien. Wenn man in eine der großen Städte zum Beispiel geht, dann haben sie ganz viele Gruppen, die miteinander in verschiedenen Sprachen genau das tun. Also eigentlich könnten wir doch ganz hoffnungsfroh sein, was die Sprachenvielfalt angeht.
Im Prinzip ist die Sprachenvielfalt eben kein Problem. Es wird ja manchmal gesagt, es ist gut, wenn es keine Sprachen mehr, viele Sprachen mehr gäbe, sondern nur eine, dann könnten wir einfacher kommunizieren. Das ist aber eben zu kurz gedacht, weil Sprachen noch diese anderen Funktionen haben. Und es ist durchaus unproblematisch, mehrere Sprachen zu beherrschen. Und es war eigentlich das, was die Menschen typischerweise in den letzten Jahrtausenden ihrer Geschichte gemacht haben, soweit wir das verfolgen können.
Sie als Wissenschaftler veröffentlichen ja auch. Merken Sie diese angebliche Übermacht des Englischen auch, beziehungsweise arrangieren Sie sich damit? Sie müssen Ihre Forschungsergebnisse ja eigentlich auf Englisch veröffentlichen, damit sie weltweit wahrgenommen werden, nicht wahr?
Das ist richtig und das ist so ein etwas zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man argumentieren, Wissenschaft sollte objektiv und intersubjektiv vermittelbar sein. Dann müsste es eben auch möglich sein, das in einer Sprache wie dem Englischen zu tun. Andererseits kann man auch argumentieren, dass gerade im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften eben die Besonderheiten der Weltsicht, die man in Sprachen transportiert hat und mit denen man aufwächst, letztlich nur besonders gut vermittelbar sind, wenn man das auch in diesen Sprachen tut. Aber da sind wir meines Erachtens immer so ein bisschen an der Grenze zwischen Literatur und Wissenschaftsprosa.
Zwischen Literatur und Wissenschaftsprosa klingt eigentlich ganz verheißungsvoll. Eigentlich ist der Umstand, dass das Englische in der Wissenschaftssprache so dominant ist, ja auch ein Kennzeichen der Globalisierung. Wird fortgetragen von modernen Kommunikationsmitteln. Also ich meine jetzt Telefonie, Internet, auch per Smartphone. Wie wirkt sich so etwas eigentlich auf die Existenz von Sprachvielfalt aus? Ist das spracherhaltend oder ist es eher sprachminimierend?
Also die Nutzung des Englischen im wissenschaftlichen Bereich hat, glaube ich, wirklich keinen besonders großen Effekt auf die Sprachenvielfalt. Wenn Sie jetzt auf diese technischen Mittel rekurrieren, da würde ich sagen, die sind auch erstmal per se neutral. Also es ist jetzt nicht so, dass wegen des Internets das Englische nochmal besondere Fortschritte gemacht hätte. Das ist eher sogar andersrum. Das Internet ist eine sehr offene und die meisten Arten der Computer digital vermittelten Kommunikation sind sehr offen für verschiedene Formen der sprachlichen Kommunikation. Und es gibt überall auf der Welt Leute, die sehr viel Arbeit da rein investieren, dass man zum Beispiel dann ihre eigenen Schriftsysteme auch auf dem Computer repräsentieren kann. Es gibt, glaube ich, praktisch kein Schriftsystem, was sie nicht im Internet finden können. Insofern ist das die Technik, die Technologie per se ist da völlig neutral. Es ist immer die Frage, wie sie genutzt wird.
Kann man die Menschen dazu animieren, dass sie ja, dass sie diese Mittel so nutzen, dass die Sprachvielfalt erhalten bleibt.
Das kann man auf jeden Fall. Also da findet man auch überall auf der Welt Initiativen, wo eben zum Beispiel in den vorhin schon angesprochenen nordamerikanischen Indianergemeinschaften gibt es sehr viele Initiativen, wo man versucht, internetbasiert oder auch Computerspiele mit den eigenen Sprachen zu machen. Das ist durchaus der Fall und das ist dann sicherlich auch hilfreich zum Erhalt der Sprachen, dass die irgendwie nicht diesen Beigeschmack kriegen, dass sie völlig veraltet sind und nur von den alten Leuten verwendet werden. Das ist natürlich schon hilfreich, wenn eine traditionelle Sprache auch in den neuesten Medien ihre Verwendung findet.
Es gibt nun schätzungsweise 7000 Sprachen noch auf der Welt. Sind die eigentlich gleichmäßig über den Globus verteilt?
Nein, die sind sehr ungleichmäßig über den Globus verteilt. Die größte Sprachendichte und Vielfalt findet man rund um den Äquator und zwar wirklich um die ganze Welt rum, sowohl in Afrika wie also dann auch in Indonesien, Papua. In Indien ist das auch so ein Teil und dann auch im Amazonasgebiet in Lateinamerika.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass da noch Lebensbedingungen herrschen, die es kleinen Gruppen erlauben, in Nischen zu überleben. Ja, der Regenwald ist sehr reich und da muss man nicht große Felder bestellen, um überleben zu können, sondern man kann sich da letztlich noch auf so einem Jäger- und Sammelniveau ernähren und fortpflanzen.
Gibt dort halt immer noch Ureinwohner auch?
Ja, also es gibt eher, also diese kleinen Sprachgemeinschaften können halt überleben, weil es das ökonomisch sozusagen zunächst mal möglich ist. Ja, also der Regenwald und das Klima am Äquator erlaubt einem einen auskömmlichen Lebensstil, ohne dass man ganz viele Investitionen machen muss.
Wenn das die Gegenden sind, wo sich eine besonders große Sprachvielfalt erhalten hat, was sind die Gegenden, wo besonders viele Sprachen sterben?
Das sind natürlich dann genau die. Also der Sprachwechsel in den anderen Regionen ist ja zum Teil schon abgeschlossen, kann man fast sagen. Ja, also in Europa sind wir jetzt noch beschäftigt sozusagen mit den letzten Resten wie dem Sorbischen, Friesisch und so weiter, also europäischen Minderheitensprachen, die aber ja in den letzten 20, 30 Jahren auch wieder Zuwachs erfahren haben. In anderen Regionen, wenn Sie die Arktis nehmen und so weiter, die war immer so dünn besiedelt, dass da sowieso es nicht so viele Sprachen gegeben hat. Und wenn wir dann eben Nordamerika ist natürlich genauso, aber auch zum Beispiel Südamerika, in Chile, Argentinien, da ist die Sprachenvielfalt verschwunden, soweit sie überhaupt existiert hat.